geben. Christian Wahl von der Hauptbücherei W, wie gesagt, wer seine Biografie gelesen hat, der hat begonnen, Wirtschaftsvolkswirtschaft nicht abgeschlossen. Das war zu meiner Zeit so das klassische Profil der öffentlichen Bibliothekare, also Studienabbrecher. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert. Und wir sind mittlerweile, haben wir schon so viele verschiedene Ausbildungsformen, dass man schon fast ein bisschen den Überblick verliert. Also wir derzeit in Wien machen jetzt den Weg, dass wir in den ULG gehen, also in den Universitätslehrgang für Bibliothekswesen, gemeinsam mit den wissenschaftlichen Bibliothekaren und heuer zum ersten Mal in diesem ULG auch einen Teil für öffentliche Bibliothekare gemacht haben und dort auch vorgetragen haben, die Inhalte für die öffentlichen Bibliothekare. Für uns hat das natürlich den Vorteil, sagen wir mal so umgekehrt, für die Leute, die im Kurs machen, hat es den Vorteil, dass das potenzielle Beschäftigungsfeld breiter wird. Für uns hat es den Vorteil, dass wir vielleicht die Leute nicht im Job ausbilden müssen, sondern schon fertig ausgebildete Leute für unser Unternehmen bekommen. Ihr entschuldigt mich gleich, ich werde mich dann bei der Präsentation hinsetzen, weil das ist eine relativ komprimierte Präsentation und wenn ich da auf und ab tänzelt, quasi geht viel Zeit verloren. Das heißt, ich werde mich hinsetzen und relativ straight präsentieren, damit wir auch nachher noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht darüber zu sprechen. Ja, vielleicht ganz kurz für die, die es noch nicht kennen, ganz kurz die Hauptbücherei am Gürtel in Wien, sehr zentral gelegen, an einem Verkehrsknotenpunkt. Wir hatten eine Zeit lang den Slogan, einzige Bibliothek mit eigener U-Bahn, da die Bibliothek direkt mit der U-Bahn-Station Burggasse Stadthalle gekoppelt ist. Das heißt, man kann von den Bahnsteigen direkt in die Bibliothek fahren. Eindrucksvolle Architektur und links und rechts Autobahnen. Also am Anfang hat unser Bürgermeister gesagt, war es eine verrückte Idee, also eine Bibliothek zwischen zwei Autobahnen zu bauen. Mittlerweile hat sich das gezeigt, dass das einer der Erfolgsfaktoren ist, praktisch auf diesem Platz gegangen zu sein. Ja, die große Freitreppe, auch ein Symbol. Jetzt, wenn es wärmer ist, können Sie sich da viele Leute vorstellen, die da auf dieser Freitreppe sitzen, lesen, trotschen und alles Mögliche machen. Hier eben diese Verbindung mit der U-Bahn direkt. Und so schaut es drinnen aus. Ein ganz wichtiges Wort, das immer wieder vorkommt jetzt, wenn man sich mit Bibliotheken der Zukunft beschäftigt, ist Aufenthaltsqualität. Ich glaube, dass wir in der Hauptbücherei es wirklich geschafft haben, auch durch die enge Zusammenarbeit mit dem Architekten, der mit uns den Hochbau und die Inneneinrichtung gemacht hat, also Bibliothek mit rund 200 Arbeitsplätzen und viel Aufenthaltsqualität zu machen. Ja, da sieht man noch den Veranstaltungssaal und einen unserer Erker, wo man auch gemütlich sitzen und lesen kann. So ein bisschen zur Größenordnung, damit Sie sich ungefähr vorstellen können, ich habe hier so die Zahlen der Büchereien in insgesamt. Die Büchereien Wien haben 39 Zweigstellen in die Stadt verteilt. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, bei fast allen Indikatoren hat die Hauptbücherei vom Gesamtsystem über 30% Anteil. Bei den Neuinschreibungen sogar 44%, das bekräftigt meine Meinung, dass wir im Zweigstellensystem viel tun müssen, weil offenbar die sogenannten Digital Natives, zu denen wir später noch kommen werden, sehr anspruchsvoll sind, auch was das Raumangebot einer Bibliothek ausmacht. Das ist ja eines der vielleicht im ersten Moment paradoxen Dinge. Auf der einen Seite möchte man sich alles zu Hause am Schreibtisch holen, auf der anderen Seite sucht man aber Plätze, öffentliche Orte, wo man gern hingeht und mit anderen Leuten eigentlich dasselbe macht, also entweder liest, Medien benutzt oder lernt. Bibliothek als Lernort, ganz ein wichtiges Thema für die Hauptbücherei. Wenn Sie sehen, diesen Punkt Besucher mit Ausleihen, auch vielleicht sehr wichtig jetzt zu erwähnen, haben Sie bei der Hauptbücherei 460.809. Wenn man aber die Besucher nimmt, praktisch die täglich von der Benutzerfrequenz-Zählanlage gezählt werden, sind es rund 800.000. Das heißt, schon jetzt ist es so, dass eigentlich nur 45% der Benutzer der Hauptbücherei kommen, um etwas auszuborgen. 55%, aber 45% nutzen die vielfältigen Angebote der Bibliothek, eben zum Beispiel auch die Bibliothek als Lernort. Da kommen wir später noch dazu. Ja, einige Rahmenbedingungen der Arbeit der Hauptbücherei Wien oder der Büchereien Wien insgesamt. Einerseits natürlich das Thema Migration. Wien ist eine Zuwanderungsstadt. Wir haben derzeit 1,7 Millionen Einwohner. Es wird prognostiziert, dass wir mittelfristig eine 2-Millionen-Stadt werden und der Großteil davon durch Migration und Zuwanderung. Da gibt es natürlich auch entsprechende Angebote der Bibliothek, angefangen von der Fremdsprachenbibliothek über Deutsch um 5, einen Konversationskurs für Leute, die nicht so firm im Deutschen sind, bis hin zu unseren zweisprachigen Veranstaltungen. Also wenn wir Lesungen machen, sind es zu 90% zweisprachige Lesungen. Aging Society, es verändert sich sozusagen das Bild, das Alters, die Altersstruktur in der Bevölkerung. Wir werden immer älter und da gibt es zum Beispiel den Seniorinnen-Treffpunkt, kommen wir auch später noch dazu. Lifelong Learning, die Anforderungen innerhalb eines Lebens wechseln rasant. Also wenn man sich jetzt Bibliothekare anschaut, ist Medienwandel zum Beispiel ein Teil davon. Also man muss sich rasant umstellen. Eigentlich seitdem ich bei den Büchereien Wien, das sind jetzt über 25 Jahre, habe ich permanenten Wandel erlebt, permanenten Medienwandel. Der große Einschnitt war natürlich der Wechsel von einer relativ kleinen Hauptbücherei in diese große Hauptbücherei am Gürtel. PISA-Ergebnisse sind Ihnen zur Genüge bekannt. Also die Büchereien, die öffentlichen Büchereien sind neben der Schule der wichtigste Ort der Leseförderung. Und meine Meinung ist auch, dass wir durch diese Zusammenarbeit mit den Schulen, die wir sehr intensiv pflegen, mit Klassenführungen, Kinderanimationen, dass es da für uns die einzige Chance ist, durch diese Kooperation mit den Schulen Kinder aus bildungsfernen Schichten zu erreichen. Und unser Ziel ist es, Sie beim ersten Besuch, wenn Sie mit der Lehrerin und mit dem Lehrer kommen, so von der Bibliothek zu überzeugen, dass Sie dann auch selbst auch wieder kommen. Also wichtig ist für uns eigentlich der zweite Besuch, wo die Kinder alleine wiederkommen. Dann gibt es in Wien von der Stadtplanung 13 Zielgebiete. Weiß nicht, wer aus Wien ist, wer wird vielleicht die Seestadt Aspern kennen. Da müssen wir natürlich auch schauen, wie reagieren wir drauf, wo wohnen viele Leute, in welchen Zusammenhängen wird öffentliche Bibliothek genutzt? Ist das jetzt in der Nähe meines Wohnortes oder mache ich das, wenn ich unterwegs bin zur Schule, Universität oder beim Einkaufen? Zum Beispiel die Londoner Idea Stores verfolgen ja strikt praktisch bei der Standortwahl das Konzept, in Einkaufszentren oder in die Nähe von Einkaufszentren oder Märkten zu gehen, weil die aufgrund ihrer Untersuchung festgestellt haben, die meisten Leute nutzen die Bibliothek im Rahmen des Einkaufens. Was vielleicht auch wichtig ist für uns, eine Herausforderung, ist die Zunahme ganztägiger Schulformen, weil wenn die Kinder den ganzen Tag in der Schule verbringen, wenn sie jetzt nicht mit Klassenbesuch kommen, werden sie vielleicht dann um 16 Uhr schon ein bisschen zu matt sein, um dann nachher noch in die öffentliche Bibliothek zu gehen. Da gibt es später noch ein Zitat und gibt es auch durchaus unterschiedliche Ansichten. Also ich war unlängst bei einer Bibliothekskonferenz in Essen, und haben die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen eben das auch als Herausforderung gesehen, haben aber ihr Lösungsansatz war alles in Richtung Schulbibliotheken. Mein Lösungsansatz ist ein anderer. Mein Lösungsansatz ist, die öffentliche Bücherei muss einen Fuß in die Schulbibliotheken reinbekommen, wie es zum Beispiel in Hamburg ist, wo die öffentliche Bibliothek eigentlich auch Dienstleister für die Schulbibliotheken ist. Ja, die Erwartungen der Kunden haben sich rasant und der Kundinnen rasant geändert. Sie wollen alles haben, sie wollen es gleich haben, sie wollen es immer haben und sie wollen es einfach haben. Das heißt, es ist natürlich eine große Herausforderung für die Bücherei, da einigermaßen mitzuhalten. Das Zweite habe ich schon gesagt, die Digital Natives. Es gibt jetzt die erste Generation, die vollständig digital sozialisiert wurde. Also junge Menschen, die gewöhnt sind, sich Musik, Filme herunterzuladen aus dem Internet. Mittlerweile gibt es auch schon die Angebote, sich Literatur herunterzuladen und auf das muss man reagieren. Da komme ich später noch darauf zurück, wie unsere Strategie ausschaut, um auf das entsprechend zu reagieren. Und dann natürlich die technischen Entwicklungen der Zukunft. Wer vielleicht verfolgt hat jetzt das Programm der Telekom, glaube ich 1,5 Milliarden Euro, Glasfaser in jedem Haushalt, wo das nicht geht, mit VDSL2 leistungsfähige Breitbandnetze zu schaffen und LTE, das Handysystem der Zukunft und die Veränderungen am Medienmarkt, zu denen kommen noch genau, Download statt Datenträger ist das Schlagwort. Ja, die Kundinnen, zum Beispiel ein Zitat von John Palfrey und Urs Gasser aus der Generation Internet, diese Kids, die sogenannten Digital Natives, sind anders. Sie lernen, arbeiten, schreiben, kommunizieren anders miteinander als Sie, also wir. Wir sind die Digital Immigrants. als Sie es in der Kindheit getan haben. Sie lesen eher Blogs als Zeitung, lernen sich oftmals zuerst online kennen, ehe Sie sich persönlich begegnen. Höchstwahrscheinlich wissen Sie gar nicht, wie der Leser aus einer Bibliothek aussieht, geschweige denn, dass Sie selbst einen hätten. Davon merkt man Gott sei Dank noch nicht so viel. Wir in der Hauptbücherei haben eine Altersstruktur, dass 88,5% sind unter 40, davon sehr viel junge Leute. Da kommt dann wieder die andere Qualität zu tragen, die Bibliothek als Ort. Ja, in der aktuellen Umfrage der Stiftung Lesen geben 67% der Jugendlichen an, es ist ihnen egal, ob sie am Bildschirm oder in Büchern lesen, entscheidend sei der Content. Allerdings, muss man dazu führen, 50% haben auch gesagt, sie können sich nicht vorstellen, völlig auf Bücher zu verzichten. Also da gibt es auch dieses Zweigespaltene. Ja, und das Dritte, bei einer Befragung von über 1300 Studentinnen der Goethe-Universität in Frankfurt betrifft, welche Funktionalität erwarten Sie sich von E-Books, waren die zwei häufigsten Antworten, der Zugang zum E-Book rund um die Uhr und der Zugang von zu Hause aus. Erst das Dritte war eigentlich wirklich eine Funktionalität des Buches an sich, nämlich die Möglichkeit, sich Seiten auszudrucken. Damit sieht man schon, was ich schon mal am Anfang ein bisschen erwähnt habe, diese Erwartungshaltung, die plötzlich da ist für die öffentlichen Bibliotheken. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung werden Sie auch in den Schulbibliotheken zu spüren bekommen. Ja, der Medienwandel. Vielleicht zur Begriffsbestimmung. Wie ich begonnen habe, haben wir ganz stolz von den neuen Medien gesprochen, die eigentlich die AV-Medien sind. Die AV-Medien sind eben Materialien und Geräte, mit deren Hilfe auditive, visuelle, audiovisuelle Vermittlung von Informationen aller Art erfolgt. Die neuen Medien sind mittlerweile nicht mehr die früheren neuen Medien, nämlich die audiovisuellen Medien, eben, wie du gesagt hast, DVDs, Videos und so weiter und so weiter, sondern es sind mittlerweile immaterielle Güter. Das heißt, man sagt auch, statt Besitz eines physischen Datenträgers, an die Stelle tritt der Zugriff auf eine Datenbank, auf eine Plattform mit E-Medien und so weiter. Ja, seit 1450 praktisch leben wir in der Gutenberg-Galaxie. Mittlerweile spricht man vom Ende der Gutenberg-Galaxie. Wobei auf der anderen Seite habe ich jetzt wieder im Zusammenhang mit dem Seminar einige Beiträge gelesen, wo man sich gar nicht so sicher war, ob jetzt wirklich das Ende des Leitmediums Buch gekommen ist. Und ich glaube, das ist eines der Dinge, die wir gerade jetzt intensiv spüren. Wir leben eigentlich in einer Zeit der Unsicherheit. Ja? Also einerseits in einer Zeit der Unsicherheit, was jetzt Planung für öffentliche Bibliotheken angeht, andererseits in einer immer größeren Aufsplitterung. Ja? Also man muss immer mehr Medienarten haben und auch die Arbeitsplätze in der Bibliothek sind immer vielfältiger, um die Bedürfnisse verschiedenster Zielgruppen abzudecken. Also ich glaube, mittlerweile haben Sie sich das ein bisschen durchgelesen, brauche Ihnen nicht alles vorlesen. Sie sehen, interessant wird es eh eigentlich erst jetzt, wenn wir mit der Tonkassette beginnen, weil da ist eine neue Herausforderung für die öffentliche Bibliothek darin entstanden. Wenn Sie sehen, Tonkassette, Videokassette, CD-ROM, Kompaktdisc, Konsolenspiele, DVD, mittlerweile Blu-ray-Disc und das neueste 3D-Blu-ray, wo 2009 der Standard verabschiedet wurde dafür, sieht man, es gibt da immer schnellere Abfolge von neuen Medien, die angeboten werden. Und eine Bibliothek, die quasi in sein möchte, und wir wollen bei den Wiener Jugendlichen in sein, muss eigentlich das alles abdecken. Was jetzt natürlich gleich die Frage des Budgets aufwirft, weil man möchte ja deswegen nicht weniger Bücher haben, wenn eine neue Medienart dazukommt. Das heißt, das macht natürlich Budgetverhandlungen auch immer relativ schwierig. Ja, das Internet, auch nur einige Eckdaten. Also begonnen hat es mit einem reinen militärischen Kommunikationsnetz, mit dem ARPANET. Was ich immer so toll finde, also seit einiger Zeit höre ich immer das Wort Killer-Applikation, das ja eigentlich einen völlig negativen Eindruck vermittelt, aber eigentlich ist es quasi die Applikation, die einer Anwendung zum Durchbruch verhilft. Und zweifellos war das WWW, das World Wide Web, sozusagen diese Applikation mit den Webbrowsern, die dem Internet zum Durchbruch in der Breite verholfen hat. Und Sie sehen dann einige bekannte Namen wie Napster, so die illegale Tauschbörse von Musikfiles, Google, Wikipedia. 2003 erst wurde Web 2.0 zum ersten Mal erwähnt. Und was wir alle kennen, Facebook, YouTube, Twitter in schneller Abfolge. Und mittlerweile gibt es wahrscheinlich noch 15 neue Dienste und Plattformen, wo immer die Frage ist praktisch, werden wir die in 10 oder 15 Jahren auch noch kennen. Ja, die Einführung von audiovisuellen Medien in öffentlichen Bibliotheken. Habe ich ein Zitat von Robert Buchschwendler gefunden in den Büchereiperspektiven aus 2006. Wir waren nicht gerade die Flottersten, muss man sagen. Ja? Also er sagt, wir waren in einem halbwachen Schlummer. Die deutschen Bibliothekare würden sagen, wir waren Schnarchnasen. Das ist dort der beliebte Ausdruck. Ja, und ein Zitat von ihm, eine Bastion wäre doch keine Bastion, wenn sie sich von jedem Spektakel berühren ließe. Es dauerte folglich Jahrzehnte, bis Bibliotheken von den nachhaltigen Veränderungen der medialen Landschaft durch AV-Medien erfasst wurden und darauf reagierten, indem sie ihre Funktion als Medienspeicher und Verwalter in umfassender Form Rechnung zu tragen begannen. Tonbänder, Schallplatten, Videos stellten nun eine mehr oder weniger verzögert zeitgemäße Bereicherung des Buchbestands dar. Die radikale Umwälzung und eine dementsprechende konsequente Neuorientierung der Bibliotheken blieb jedoch aus, bis zum Siegeszug der sogenannten neuen Medien. Etwas provokant ließ es sich feststellen, dass Bibliotheken das Zeitalter der audiovisuellen Medien, wenn nicht gänzlich verschlafen, so doch in einem bestenfalls halbwachen Schlummer bis zur darauf folgenden Revolution über sich ergehen lassen haben. Diese Revolution trägt den Namen Digitalisierung. Und was auch interessant ist, was ich Ihnen auch zeigen wollte, es gab dann im Februar 1984 in Buch und Bibliothek den ersten großen Videoschwerpunkt. Und wenn man sich die Themen dieses Videoschwerpunkts anschaut, hat man so ein bisschen ein Wiedererkennungserlebnis, weil es an ungefähr dieselben Argumente gekommen wie jetzt etwa bei den Konsolenspielen. Und zwar im Editorial ist zu lesen gestanden, Video ist für die Menschen draußen im Land ein alter Hut. Etwa jeder fünfte Haushalt verfügt bereits über einen Rekorder. Für Bibliotheken aber markiert Video ein unsicheres Terrain, das nur vorsichtige Bewegungen zulässt. Gloria Race befürchtet angesichts der mitunter trüben Videowelle keineswegs den Untergang des Abendlandes. Martha Höhl äußert sich skeptisch. Ist dies die Zeit, so fragt sie unter anderem, ein neues kostenintensives Medium ins Angebot der Bibliotheken aufzunehmen, eventuell gar zu Lasten des Buches? Buch kontra Video erscheint Klaus Gelöst allerdings als falsche Alternative und Horst Kühnemann bedauert, dass Bibliotheken nicht schon längst Videotheken integriert haben. Also was hier wirklich exemplarisch an Videotheken, also an Videos vorgeführt worden ist, hat sich immer wieder wiederholt. Bei jeder Einführung von einer neuen Medienart sind diese typischen Fragen Schmutz und Schund, pädagogischer Nutzen, Kostenvideo gegenüber Kostenprint immer wieder gekommen. Und das zieht sich, wie gesagt, bis jetzt zu den Spielen hin. Aber bei jeder Medienart praktisch, die eingeführt worden ist, und auch jetzt, wenn es hingeht, de facto in keine physischen Medien mehr, sondern einfach sich die Inhalte, Film, Musik, Video aus dem Netz zu holen, bleiben die Aufgaben der Bibliotheken bleiben im Wesentlichen gleich. Nämlich das Angebot zu sichten, das Angebot aufzubereiten, dass man es leicht wiederfindet und das Angebot zu vermitteln. Interessant finde ich bei dem Pfoser-Zitat, dass er gerade im letzten Satz eigentlich genau gegenteilige Argumentation verwendet, die zum Beispiel auch vorgekommen ist in diesem Seminar, dass nämlich die Kinder dann vor den Videorekorder und den Fernseher gesetzt werden und den ganzen Tag nichts anderes machen werden, als Videos zu schauen. Dasselbe hört man jetzt, sie sitzen den ganzen Tag vor dem Internet oder spielen den ganzen Tag Computerspiele. Ja, da sieht man sozusagen, dass wir auch nicht so die Fittesten waren, wenn man schaut, Sie sehen in Klammern praktisch, wann die Medienart aufgetaucht ist und davor sehen Sie, wann es wir eingeführt haben. Was mir besonders Schmerzen bereitet hat, ist, dass ich 1993 das erste CD-ROM-Konzept gemacht habe und 1998 konnten wir erst starten damit, weil es vorher wahnsinnige Bedenken gegeben hat und weiß Gott was, alles Mögliche. Wo wir schnell waren, war beim Internet, also das Wiener Bibliotheksinformationssystem, Abkürzung WIBIS, war bereits 94, 95 online und war neben dem Wiener Stadtplan die zweite Anwendung der Stadt Wien. Also wenn Sie sich jetzt Wiener T anschauen, unübersehbares Angebot. Damals gab es den Stadtplan und das Wiener Bibliotheksinformationssystem. 2009 haben wir begonnen mit Blu-ray-Discs. Da haben wir auch einen guten Grund gehabt, weil 2008 ist erst das Konkurrenzformat vom Markt genommen worden und bis das nicht entschieden war, war es mir ein bisschen zu unsicher, wirklich in Blu-rays zu gehen und 2009 haben wir auch mit dem Konsolenspiel im Oktober begonnen und die gibt es ja mittlerweile auch schon eine Weile. Ja, wenn man sich so die Bedeutung anschaut, was sich im Bild abzeichnet, wir hatten, also die Hauptbücherei hatte 2009 ein Gesamtbudget von 576.000 Euro und davon sind rund 25% für AV-Medien ausgegeben worden und 75% immer noch für Bücher. Also doch relativ großer Anteil. Die Bedeutung von den audiovisuellen Medien für die öffentlichen Bibliotheken, einerseits eine Erweiterung der Vermittlungsmöglichkeiten des Buches, eben indem man eben Film, Musik, gelesene Literatur dazugenommen hat, also einfach mehr Ausdrucksmöglichkeiten in die Bibliothek bekommen hat, damit eine tatsächlich stattgefundene Erweiterung der Zielgruppen, verbunden mit einer Attraktivierung der öffentlichen Bibliothek für breitere Bevölkerungsschichten. Und schlussendlich gehen wir in der Hauptbücher von einem weiten Bildungsbegriff aus, der eben auch Kreativität mit umfasst. Und da sind natürlich die Begegnung mit den Künstlern ganz eine wichtige Geschichte, daher auch Musik und Film. Dass zum Beispiel die Einführung von Videos und, oder sagen wir so, die Einführung des Themas Unterhaltung in der öffentlichen Bibliothek war auch nicht immer unumstritten. Also ich kann mich erinnern, es hat in Deutschland eine ziemlich große Diskussion gegeben, wo es darum gegangen ist, ist es Sinn praktisch der öffentlichen Bibliothek mit Steuerzahlern Unterhaltungsmedien anzuschaffen. Also meine Meinung war immer, dass das sinnvoll ist, weil es gibt ja auch eine Ungleichheit praktisch im Zugang zur Unterhaltung. Das heißt, und auch Unterhaltung ist ein wesentlicher Aspekt unseres Lebens. Ja, da gehen wir schnell drüber, das kennen Sie selbst genug. Sie sehen ein weites Feld. Bei den Videos, zum Beispiel bei den Filmen, haben wir natürlich bewusst geschaut, dass wir nicht das Angebot von privaten Videotheken einfach auch haben, sondern dass wir bestimmte Schwerpunkte setzen. Wiewohl wir natürlich auch Mainstream-Filme mittlerweile in der Hauptbücherei haben, die sind natürlich auch großer Beliebtheit erfreuen, aber natürlich ist ein Schwerpunkt Artfilm und also anspruchsvollere Produkte, als mitunter in privaten Videotheken zu finden ist. Aber das hat auch schon so weit geführt, unser Angebot, dass es schon mal die Drohung von privaten Videotheken gegeben, einstweilige Verfügungen gegen die Büchereien zu erlassen, quasi, wenn man dasselbe Feld, aber viel billiger und mit viel längeren Entlehnfristen bearbeitet. Ja, Sie sehen jetzt die AV-Medien, die wir momentan haben. Das reicht eben von Kompaktdiscs, CD-ROM, Audio-DVD, Blu-ray, DVD, Hörkassette, E-Medien ist schon angelegt einmal, Nintendo-Spiele, PlayStation haben wir, Schallplatte haben wir immer noch, erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Und zwar, weil nicht alle Aufnahmen, die wir haben, auch auf CD realisiert worden sind und wir sehr viele Musikstudenten und Musikstudentinnen als Kundinnen in der Hauptbücherei haben. Hörbuch ist auch gefallen, der Begriff. Interessant finde ich ja jetzt bei der aktuellen Mediendiskussion, dass ja dem E-Book mittelfristig ein ähnlicher Anteil am gesamten Buchmarkt vorhergesagt wird wie dem Hörbuch. Das wird so in den nächsten 3 bis 5 Jahren 5% sein. Also der Anteil der Hörbücher am gesamten Medienmarkt, im gesamten Buchmarkt ist derzeit 5%. Bei den E-Books wird es in den nächsten 3 bis 5 Jahren auch nicht über 5% hinausgehen. Hier haben Sie so quasi eine Gliederung des Hörbuchumsatzes nach Genre. Dominierend ist natürlich die Belletristik. Ja, Musik haben wir auch jede Menge, von klassischer Musik bis hin Pop, Rock, Jazz und alle möglichen Musikgattungen. Ja, und schauen wir uns einmal an, wie sich der Medienwandel auf unsere statistischen Daten niedergeschlagen hat. Ja, sind groß genug. Also wenn Sie schauen, der Höhepunkt beim Entlehnanteil und beim Medienbestandsanteil ist eigentlich schon überschritten. Ja? Der war 2003, 2004, 2005, kann man sagen. 2006 hat es einen Knick gegeben, der sich rein administrativ erklären lässt. Und zwar mussten aufgrund der Transponder-Technologie die Medienpakete umgearbeitet werden. Das heißt, Medienpakete ist zum Beispiel eine Opern-Gesamtaufnahme mit 4 CDs. Da war früher jede CD ein eigenes Exemplar. Das heißt, es wurden auch 4 Entlehnungen gezählt. Und nach dieser Umstellung war es nur mehr eine Entlehnung. Daher sehen Sie ja diesen ersten Knick, aber der Knick setzt sich ja 2009 dann fort. Ja? Und es gibt gewisse Medienarten, die laufen einfach jetzt bei uns aus. Also eine Medienart, die sich wirklich am längsten gehalten hat, ist die Tonkassette. Es gibt immer noch welche, die wir haben, jetzt glaube ich über 30 Jahre in der öffentlichen Bibliothek gehalten. Jetzt schreiben wir also massiv die Tonkassetten ab. Das gleiche ist bei den Videos, da haben wir voriges Jahr ein Drittel des Bestandes abgeschrieben, weil es einfach nicht mehr nachgefragt wird. Und in diesen Jahren, 2003, 2004, 2005, sozusagen der zweite Faktor, warum da der Höhepunkt war, war einfach, weil alle Medienarten gerade gleichzeitig noch hoch im Kurs waren. Und jetzt fällt halt immer wieder eine Medienart raus. Ja, bei den Entlehnungen sehen Sie es eh auch, 2004, 2005 die höchste Entlehnsumme. Und die Umsätze sind ja eine Zahl praktisch, die man jetzt auf zweifache Weise steuern kann. Also entweder man kauft sehr, sehr viele Medien von einem bestimmten Ort ein, dann kann die Umsatzzahl auch sinken, weil eben jedes einzelne Medium nicht mehr so oft ausgeborgt wird. Oder einfach man kauft wenig und der Umsatz ist dann auch hoch, weil die wenigen, die man hat, dauernd ausgeborgt sind. In der Regel sollte man mal schauen, dass sich das irgendwo einpendelt und Sie sehen, zum Beispiel bei Print, bei den Printmedien haben wir von 2005 bis 2009 jetzt ungefähr gleiche Zahlen, also so von 4,5 bis 4,7 Umsatzziffer pro Jahr. Bei den AV-Medien ist es durchaus noch ziemlich unterschiedlich. Sie sehen eh bei den Videos jetzt quasi nur mehr 4,34, wie sie ihre Blütezeit hatten, 11,64 zum Beispiel. Also es gehen die Umsätze zurück und man scheidet eben Medien aus. Ja, Spielen oder Spiele in öffentlichen Bibliotheken, momentan gerade ein sehr aktuelles Thema. Beim letzten Bibliothekartag in Erfurt hat die Zukunftswerkstatt dort wirklich sehr viele Veranstaltungen gemacht zum Thema Spielen. Und Beginn der Spiele in der Hauptbücherei waren natürlich die Multimedia-CD-ROM-Spiele für den Personal Computer. Und jetzt ab 2009 auch die Konsolenspiele. In Deutschland haben sich die Bibliotheken sehr gut positioniert, was das Thema Spielen betrifft. Sie sind zum Beispiel mit in der Jury und machen auch Veranstaltungen zum TOMI, zum Kindersoftwarepreis in Deutschland. Die Ängste der Eltern kennen wir alle, die Angst vor den Killerspielen. Und der Malte Beermann zum Beispiel, der Rechtsanwalt von der Herstellervereinigung der Softwareindustrie in Deutschland, hat sich zum Beispiel meiner Meinung nach zu Recht maßlos aufgeregt, als beim letzten Amoklauf eines deutschen Jugendlichen zwar angeführt wurde, dass er, also sehr stark thematisiert wurde, dass er dauernd sogenannte Killerspiele gespielt hat, aber dass sein Vater 20 Schusswaffen und einige 100 Schuss Munition zu Hause hatte, wurde nebenbei eigentlich relativ zart angemerkt. Ja, die Stärke der Bibliotheken auch bei den Spielen ist natürlich, dass wir wiederum die Eltern und die Kinder fachgerecht beraten können, dass wir auch Filterfunktion haben, dass wir die richtigen Spiele, die guten Spiele unter Anführungszeichen aussuchen und dass wir die gesetzlichen Vorgaben wie die Altersfreigabe natürlich einhalten. Datenbanken ist ein Thema, das bei uns nicht gut funktioniert hat. Im Prinzip kleine Bibliotheken machen so Einzelplatzlösungen, früher mit CD-ROM-Wechsler. Wir haben einen eigenen CD-ROM-Server begonnen, der aber eigentlich nicht gut funktioniert hat, obwohl wir auch gute Datenbanken angeschafft hatten. Meine vermuteten Ursachen sind, dass sich die Klientel einfach überschnitten hat mit der UB und mit der Nationalbibliothek. Das heißt, wenn ich eh auf der UB Zugang habe zu den Datenbanken, brauche ich es in der Hauptbücherei nicht noch einmal. Und was selbst Untersuchungen an den Universitätsbibliotheken, auch bei den Lehrenden gezeigt hat, ist, dass die auch als Erste in Google recherchieren und nicht in den Datenbanken, die die Universitätsbibliothek anbietet. Gibt es auch eine ziemlich eindeutige Untersuchung. Also für mich stellt sich jetzt für die öffentliche Bibliothek oder wenn wir das Thema wieder angreifen, einfach nur die Alternative, was es ja auch schon sehr gut gibt. Man kauft einfach fertige Packages, die woanders auf einem Server liegen und die einfach nur in die Homepage eingepackt werden, sodass es ausschaut, als ob es ein Angebot der Bücherei in Wien wäre, was wir auch bei der Online ja so machen, zu der kommen wir später noch. Ja, das Ende der Entlehnbibliothek in bisheriger Form, das glaube ich wirklich. Sie haben schon gehört, also bei uns bohren wir nur mehr 55% der Besucherinnen und Besucher aus. Je mehr Digital Natives es gibt und je weniger die Digital Immigrants werden, desto stärker wird meiner Meinung nach die Entlehnbibliothek die Bedeutung sinken. Das heißt, eben Downloads statt physischer Datenträger in vielen Bereichen, noch beschleunigt durch die Breitbandnetze. Und die Existenzfrage der öffentlichen Bibliothek lautet schlicht und einfach, war auch dominierendes Thema am Bibliothekartag in Erfurt, wie bringe ich die Digital Natives in die öffentliche Bibliothek? Wie schaut die öffentliche Bibliothek der Zukunft aus? Da müssen wir uns einige Fragen stellen. Oder auch natürlich, wie schaut die wissenschaftliche Bibliothek der Zukunft aus? Oder für Sie speziell interessant, wie schaut die Schulbibliothek der Zukunft aus? Zur Lage, ich habe schon erwähnt, Ideastores, öffentliche Bibliothek, immer dort, wo man einkaufen geht. Unsere Strategie jetzt der Bücherei Wien ist auch entweder Verkehrsknotenpunkt oder Einkaufszentrum, idealerweise beides, Einkaufszentrum am Verkehrsknotenpunkt. Wir müssen die Räume der öffentlichen Bibliothek der Zukunft gestalten und ausgestattet sein. Meine persönliche Meinung ist, es macht keinen Sinn mehr, eine Zweigstelle unter 1000 Quadratmeter zu öffnen. Wie gesagt, wiederum diese scheinbare Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite sagt man, die laden sich eh alles runter, auf der anderen Seite keine Filiale mehr unter 1000 Quadratmeter. Dazu kommen wir noch. Und was auch wichtig ist, wie gesagt, alle Berufe sind im Wandel begriffen. Der Beruf des Bibliothekars, der Bibliothekarin natürlich umso stärker, je mehr sich das Umfeld verändert. Inwieweit brauchen wir sozusagen die klassischen Kompetenzen? Inwieweit wird auch in den Büchern, die es zum Thema Bibliothek als Lernort, Teaching Library gibt, sehr heftig diskutiert, inwieweit braucht es Bibliothekspädagoginnen sowie die Medienpädagoginnen und inwieweit macht man das eher in Form von Kooperationen mit anderen Einrichtungen und welche Aufgaben hat die öffentliche Bibliothek der Zukunft? Ja, einige Zitate aus Buch und Bibliothek kann ich Ihnen nur empfehlen, und zwar die Nummer 0108, eben zum Thema der Bibliothek der Zukunft, Visionen, Prognosen und Utopie. Da haben wir zum Beispiel ein Zitat, ich habe immer das, was mich interessiert hat, fett hervorgehoben, also Bibliothek der Zukunft, ein inspirierender Ort der Begegnung. Und an dem nicht nur Wissen, sondern auch Erfahrungen ausgetauscht werden. Oder von der Sabine Homilius, von der Leiterin der Stadtbibliothek in Frankfurt, eben die Reaktion mit neuen digitalen Dienstleistungen, 24 Stunden überall in der Stadt abrufbar, Sprachkurse, Fachaufsätze, Spielfilme, Hörbücher aus dem Medienbestand per Download runterladen, das ist dann die eine Seite, aber gleichzeitig, deswegen keine Zweigstelle unter 1000 Quadratmeter, wird der reale Raum der Bibliothek wichtiges Zentrum der Vernetzung der lokalen Identität. Wissenschaftliche Bibliothek, also meine Meinung ist ja, also einerseits gibt es den Trend, den ich beobachtet habe, dass wissenschaftliche Bibliothekare mittlerweile, wenn sie auf Kongressen auftreten, die öffentlichen Bibliothekare als ihr Vorbild, also öffentliche Bibliothek als ihr Vorbild mittlerweile bezeichnen. Und das heißt, es gibt eine Entwicklung der wissenschaftlichen Bibliothek in Richtung öffentlicher Bibliothek. Andererseits bin ich mir eigentlich nicht sicher, wo Sie sich sozusagen näher sehen. Eher bei der wissenschaftlichen Bibliothek oder eher bei der öffentlichen Bibliothek. Ich denke, beide Trends, die es so in beiden Bereichen gibt, sind wahrscheinlich für Sie interessant. In 10 Jahren werden Universitätsbibliotheken digital sein, wird die Literaturinformationsversorgung elektronisch just in time stattfinden. Das wäre quasi jetzt auf die Schule umgelegt, es gibt eine Notebook-Klasse und die Schulbibliothek sozusagen wählt die Inhalte aus und wer weiß lang, wollte man sich quasi immer die Sachen für den Unterricht auf sein Notebook in der Schulklasse runter. Es wird der überwiegende Teil der Auskunftsdienste virtuell stattfinden und es werden Bibliotheks- und Rechenzentrumsdienste in weiten Teilen nicht mehr trennbar sind. Petra Hetscher, also die Leiterin der UB Konstanz, die auch Aufsehen erregt hat, zum Beispiel, dass die UB Konstanz 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Ja, das ist jetzt ein interessantes Thema von Herrn Pflaum. Bibliotheken werden sich spartenübergreifend mit Unterstützung von zentralen Serviceeinrichtungen zusammenschließen, ihre Aufgaben in enger Abstimmung mit Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen, Universitäten und anderen Bildungspartnern wahrnehmen Kooperation und Vernetzung sind die Schlüsselworte für die Zukunft. Das könnte zum Beispiel so aussehen, und da geht es jetzt Richtung Schulbibliothek. Die moderne Schulmediathek, eine Mischung aus Bibliothek, Computer, Medien und Werkraum, ist nicht nur architektonisch das Zentrum der Ganztagsschule, sondern steht auch im Schulalltag im Mittelpunkt. Auf ca. 1000 Quadratmetern verteilen sich fast 300 Arbeitsplätze. Online-Angebote stehen überall über WLAN zur Verfügung. Die Mediathek wird vielfältig genutzt. Schüler recherchieren dort und erarbeiten Unterrichtsthemen und Vorträge. Sie erledigen ihre Hausaufgaben und nutzen die Räume zum Aufenthalt in Freistunden. Auch viele Projekte und Arbeitsgruppen der Ganztagsschule finden dort statt. Die Schulmediathek ist eine Zweigstelle der Stadtbibliothek, die in die Projekte und Themen eingebunden wird und ergänzende Veranstaltungen organisiert. Wochenend- und Abendöffnungsstunden sind in den meisten Bibliotheken üblich. Also ganz interessante Vision. Aber ganz wichtig, deswegen auch zuletzt, von Peter Monosek, früher Rektor der Hochschule für Medien in Stuttgart, Österreicher nebenbei angemerkt, E-Books, virtuelle Dienstleistungen oder Library 2.0 sind zweifellos aktuelle Notwendigkeiten, aber eigentlich kein Ziel. Das Medium befriedigt die Bedürfnisse, die es schafft, trägt aber das Ziel nicht in sich. Wenn die Bibliothek der Zukunft sich nicht nur als Ultimate Search Machine, American Library Association, darstellt, sondern sich zugleich als humane Anstalt betrachtet, dann ist das nicht das Halten an der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme, spricht damit Thomas Morus. Das heißt, egal welche Medien wir ranschaffen für die Schülerinnen und Schüler oder für die Kundinnen der öffentlichen Bibliothek, eigentlich müssen wir uns überlegen, was ist unser Ziel damit. Also die Medien, die modernen Medien zu haben, sind nicht der Selbstzweck. Irgendwo habe ich sogar gelesen praktisch, wie weit kann die Anbiederung gehen an die Kundinnen. Auch vielleicht interessant, GESIG ist so eine Expertenrunde, die sich hauptsächlich mit elektronischen Zeitschriften beschäftigt. Die hat wissenschaftliche Bibliotheken befragt, ich glaube 218, hauptsächlich Bibliotheksleiter, welche Aspekte, Funktionen gewinnen zukünftig an Bedeutung, Catalog Enrichment, also Kataloganreicherung, die Beratungskompetenz der Mitarbeiter, die Teaching Library, Bibliothek als primär virtuelle Bibliothek und Web 2.0. Nicht so toll abgeschnitten hat die klassische Sammlung unter 10%. Das heißt, Bücher werden unwichtiger. Das sehen wir gleich bei der umgekehrten Frage, welche Aspekte verlieren zukünftig an Bedeutung. Die klassische Lehrbuchsammlung steht da an erster Stelle. Wir jetzt in Wien, also als öffentliche Büchereien, als Hauptbücherei, sehen jetzt vier Säulen erfolgreicher Bibliotheksarbeit der Zukunft. Das eine ist die bibliothekarische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Was früher Leseförderung war, ist jetzt mittlerweile auch Vermittlung von Medienkompetenz. Unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beginnt mit den Schoßkindern. Es gibt das Programm Kerangolini, wo es darum geht, quasi mit Reimspielen zu bestimmten Themen, mit Musik, mit den Kindern gemeinsam praktisch ein Programm zu machen und natürlich quasi mit den Begleitpersonen, logischerweise, weil die 1,5-Jährigen kommen ja noch nicht alleine in die Bibliothek. Und die Veranstaltung wird immer von einer Bibliothekarin und von einer Kindergartenpädagogin gemeinsam gemacht. Und dann gibt es eben das klassische Kinderanimationsprogramm. Es gibt den Club Kirango, wo zu sehr verschiedenen Inhalten Angebote für die Kinder gemacht werden. Und es gibt, weil ja auch das Vorlesen in vielen Familien nicht mehr üblich ist, es gibt Vorlesestunden und zwar in mehreren Sprachen, also nicht nur in Deutsch. Dann sehr wichtig jetzt im Hinblick auf die Digital Natives. Wir sind heftig dabei, eben unsere klassische Bibliotheks-Homepage in ein Bibliotheksportal umzubauen, eben mit Web 2.0 Elementen und eben Angeboten 7 Tage die Woche, 24 Stunden, Schlagwort Online. Plus, wir wollen dort sein, wo sich die Jugendlichen aufhalten, nämlich in den Social Networks. Das heißt, unsere Facebook-Seite hat mittlerweile 1700 Fans, das ist gar nicht so schlecht, wenn man es vergleicht sozusagen mit anderen Seiten praktisch, die sich jetzt in dieser Branche bewegen, also andere Bibliotheken oder andere Verlage. Da sind wir ganz gut unterwegs und da gibt es auch wirklich Kommunikation mit den Leuten. Teaching Library, Bibliothek als Lernort, kommen wir auch später noch dazu. Und wie gesagt, interkulturelle Bibliotheksarbeit, ein ganz wichtiges Thema, wenn Migration in der Stadt ein wichtiges Thema ist. Ja, Hauptbücher als Lern- und Veranstaltungszentrum. Wichtig ist, das Ganze ins Gesamtkonzept zu integrieren. Das heißt, es fängt an praktisch beim Medienankauf jedes College, also unsere Abteilungen heißen College. College sind themenorientierte Abteilungen in der Hauptbibliothek und jedes College muss beim Medienankauf den Aspekt Lernen mit berücksichtigen. Klassisches Beispiel ist klar, ist Sprache, College 1 Literatur und Sprache, zum Beispiel die ganzen Sprachkurse, aber natürlich auch Medien, an die man vielleicht nicht so sehr denkt, Fremdsprachen, Medien helfen natürlich auch beim Sprachenlernen und was natürlich ein wichtiges Thema bei uns ist, auch Deutsch als Zweitsprache, gibt sehr viele Kurse zum Ausleihen und natürlich auch dieses Vorortangebot Deutschen 5. Ja, Hauptbücher als öffentlicher Raum und Lernort gibt es ja das interessante Buch von Jonas Panzer. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt. Bibliotheksflirt, Bibliothek als öffentlicher Raum. Medienbestand und Lernarrangements. Also wir hängen sehr quasi dieser Theorie von Günter Grohmann, der ist sehr stark verbreitet hat, des Internet-Lernens an. Das heißt, wir arrangieren bestimmte Medien und bestimmte Angebote so, dass man sehr lebensbezogen, lebenssituationsbezogen alles bekommt. Zum Beispiel beim Thema Bewerbung können Sie anfangen, indem Sie Bewerbungsratgeber finden. Sie können an unseren PCs mit Bewerbungsvorlagen die Bewerbung schreiben. Wir haben mit der Wiener Bildungsberatung alle 2 Wochen im Haus so eine Marktsituation in der Eingangshalle, wo de facto über Fortbildung informiert wird. Da kommt die Arbeiterkammer, das AMS, die Volkshochschule, BFI, WIFI, abwechselnd zu uns. Und 3000 Besucherinnen pro Tag sind natürlich ein gutes Potenzial von Leuten, die man für diese Beratungen erreicht. Und nebenbei gibt es die sogenannten Minikurse im Rahmen der Bildungsberatung. Da kann man einerseits Computerkurse kostenlos absolvieren, die dauern 90 Minuten, deswegen heißen es Minikurse, auch der Hintergrund. Bildungsferne Schichten wollen vielleicht nicht gleich einen Kurs in der Volkshochschule über ein ganzes Semester buchen, aber einen Kurs, der nichts kostet und 90 Minuten dauert, ist man eher bereit zu machen und vielleicht kriegt man dann auch Lust aufs Lernen oder braucht noch mehr vom Selben, dann geht man wirklich in die Volkshochschule und bucht einen ganzen Kurs. Ja, also die wichtigen Lernarrangements, EDV und Sprache. Ja, zum Jonas Fanser. Einerseits wichtiges Wort, was bei ihm vorkommt, ist der Common Spirit, veranschaulicht jetzt wieder bei der Bibliothek als Lernort. Er hat sehr viele Interviews mit Leuten, die Bibliotheken besuchen, gemacht. Und was immer wieder vorgekommen ist, gemeinsam lernen ist einfacher. Ja? Und gemeinsam in der Bibliothek lernen ist auch einfacher, weil zu Hause habe ich viele Ablenkungsmöglichkeiten, die ich dann auch reichlich nutze, wenn ich nicht so wahnsinnig toll gierig aufs Lernen bin. Aber in der Bibliothek, speziell in diesen Zonen, die Sie am Anfang gesehen haben, wo dann 40, 50 Leute nebeneinander sitzen und lernen, habe ich einerseits keine Ablenkungsmöglichkeiten und ich wäre vielleicht sogar noch angespornt dadurch, dass neben mir noch 29 Leute sitzen, die das Gleiche machen wie ich. Interessant ist ja auch, dass eben die Wünsche dieser Leute völlig vielfältig sind. Ja? Also es gibt Leute, die sagen, wenn ich in die Bibliothek komme, dann suche ich mir einen Platz, der von Regalen so abgeschirmt hat, dass ich meine persönliche Nische habe. Dann sagt der andere, ich möchte gern auf einem Platz sein, wo eben noch 30 andere Leute auch lernen. Und dann gibt es so Aspekte wie, wenn ich müde bin vom Lernen, möchte ich ein wenig flanieren durch die Bibliothek. Wenn ich müde bin vom Lernen, möchte ich sozusagen den Blick heben und den Blick in die Ferne schweifen lassen. Das geht natürlich bei uns da hinten in dem Heckbereich sehr gut, weil die Leute vom Urban-Loritz-Platz bis zum Kahlenberg schauen können. Also da kann man sehr gut in die Ferne schauen, man kann auch in der Bücherei sehr gut flanieren. Und das war das Interessante, dass ich das Fanser-Buch gelesen habe und immer wieder gedacht habe, ah, das haben wir in der Hauptbücherei, das haben wir, das sollten wir noch machen, das haben wir auch. Und wenn Sie sehen, praktisch sind ja eben diese Dinge schon eigentlich bei uns weitestgehend erfüllt. Der letzte Punkt ist natürlich ganz wichtig, also nicht irgendwie einen lästigen Kunden zu sehen, sondern unsere Kundinnen sind eigentlich Gäste bei uns und so sollen sie sich auch fühlen. Ja, da habe ich eigentlich eh schon das meiste erzählt, vielleicht was noch interessant sein könnte, sind die Themenboxen, das machen wir gemeinsam mit der Media Wien, also so Themen wie Winter, Dinosaurier, gibt es multimediale Themenboxen, das können sich die Schulen, Schulklassen ausborgen und eben dann diese 60 Medien, die in dieser Themenbox drin sind, auch im Unterricht verwenden und können es dann auch in den Zweigstellen der Bibliothek wieder zurückgeben. Oder CIS, Zeitung in der Schule, ist ein Verein, praktisch, der auch von den Tageszeitungsherausgebern unterstützt wird. Da gibt es so Workshops zum Thema Zeitung und im Anschluss gibt es immer Führung durch die Bibliothek bei uns. Was neu ist, da habe ich Ihnen auch ein paar Zetteln mitgebracht, die kann ich dann noch auflegen, ist Botschaften aus Europa. Da die Hauptbücher ja eigentlich sehr bekannt ist in Wien mittlerweile, fällt es uns auch leicht, Kontakte zu Botschaften zu knüpfen. Und wir starten jetzt mit Italien und mit der Schweiz. Da kommen die Botschafter in die Hauptbücherei. Zielpublikum sind Schulklassen, so im Alter von 13 bis 18 Jahre. Inhalt wird sein, dass der Botschafter einerseits ein Land vorstellt, dass er andererseits über den Beruf des Diplomaten, des Botschafters erzählt, dass er sich zwei Spezialthemen aussuchen darf. Die Schweiz hat ausgewählt direkte Demokratie und warum sie nicht bei der EU sind. Und aber, dass ein großer Teil der Veranstaltung auch den Schülern und Schülerinnen zur Verfügung steht, um mit dem Botschafter zu reden. Bin ich schon sehr gespannt, wie das ankommt. Also ich kenne mittlerweile beide Botschafter, also der Schweizer ist wie ideal, geschaffen für sowas. Der hat auch zwei Töchter, hat in einem Kurier-Interview gesagt, er hat einen Facebook-Account und was Gott was alles. Der italienische Botschafter ist ein älterer Herr, wo ich ein bisschen Angst habe vor der Veranstaltung. Aber man soll sich überraschen lassen. Kann durchaus auch interessant sein. Was unter Teaching Library fällt, ist natürlich auch Opern- und Recherchschulung, Schulklassen beizubringen, wie nutzt man die Hauptbücherei, aber wir erklären auch, wie nutzt man den Katalog von der Universitätsbibliothek, also nicht nur auf die Hauptbücherei beschieden. Was wir jetzt haben, da bin ich auch gespannt, ein Projekt mit der Wirtschaftskammer, die selbstständigen Trainern eine Gruppe von 9 Jugendlichen quasi gegeben hat, die eigentlich ziemliche Defizite jetzt beim Lesen und beim Schreiben haben. Und das Ziel ist, durch intensive Betreuung bei denen die Lese- und Schreibfähigkeit deutlich anzuheben. Und dazu gehören auch 9 Besuche, 9 Termine in der Bibliothek, wo wir auch natürlich Inputs liefern werden. Ja, Seniorentreffpunkt habe ich erwähnt. Der einzige Punkt, wo ich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen habe in der Bibliothek und auch nur deswegen, weil da hat sie sich angeboten. Also Leute der Generation 50 plus beraten Leute der Generation 50 plus. Das kann ich sozusagen nicht mit anderen Personal gleich gut bewerkstelligen. Und das hat sich mittlerweile so gut bewährt, dass wir auch zum Beispiel beim Seniorentag im Rathaus oder bei der Seniorinnenmesse im Messezentrum einfach einen Messestand mieten, den Messestand ausstatten und betrieben werden diese Stände ausschließlich von diesem ehrenamtlichen Team, das eine sehr hohe Identifikation praktisch mit der Bibliothek hat. Ausstellungen als Mittel informellen Lernens, wir machen eine klassische Ausstellung, die jedes Jahr stattfindet, ist zum Beispiel schönsten Bücher Österreichs, Deutschland, Schweiz und der Niederlande, wo wir auch immer parallel dazu Werkstattgespräche führen, wo also zum Beispiel Buchkünstler kommen, die ein preisgekröntes Buch gemacht haben, und dann eben auch mit dem Publikum diskutieren oder sie informieren. Und Veranstaltungen, ich sehe die Bibliothek auch sehr stark als Ort der Aufklärung, also auch mit Lernen verknüpft. Zum Beispiel, wenn wir Sachbuchpräsentationen machen, dann machen wir nichts so, dass sich ein Sachbuchautor hinsetzt und aus einem Buch vorliest, sondern wir setzen dem noch 3 Leute mit aufs Podium, die garantiert nicht seiner Meinung sind. Damit wird es spannend und die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung können verschiedene Aspekte zu einem bestimmten Thema mitnehmen. Eine dieser Veranstaltungen hat zum Beispiel geheißen Islam zwischen Demokratie und Gottesstaat. Also da greifen wir auch wirklich Themen an, die bewegen. Oder eine Veranstaltung, die wirklich sehr gut besucht war, war von Christian Felber von Attack und Hannes Androsch eine Diskussion. Also das war wirklich ein sehr gegensätzliches Paar, wo jeder seine Fangruppe mitgebracht hat und dann auch die Leute gekommen sind, die sozusagen diese Diskussion sehen wollten, sind 350 Leute gekommen zu dieser Podiumsdiskussion. Zur Bibliothek als Ort habe ich Ihnen auch den Link mitgebracht. Sie brauchen natürlich auch nur googeln, indem Sie eingeben EKZ, Bibliothek als Ort. Sehr interessante Beiträge, zum Beispiel eben von Hohmann über Learning and Research Grids. oder zum Thema Büchertürme oder E-Science oder eben das Projekt Bibliothek als Lernort vom Land Nordrhein-Westfalen. Da haben Sie mittlerweile die gesamten Präsentationen online stehen und die sind sicher auch sehr anregend, weil es eben auch zu diesen Themen geht, wie sollen die Bibliotheken ausschauen, welche Rolle spielen Bücher, wie viele Flächen werden Bücherregale einnehmen, was gibt es sonst noch in der Bibliothek der Zukunft. Ja, das vielleicht auch noch ganz kurz. Wenn man sich anschaut, wir machen alle zwei Jahre eine große Kundinnenbefragung, da fragen wir mitunter auch, warum kommen die Leute eigentlich in die Bibliothek? Und das ist das Gesamtergebnis von den Büchereien insgesamt. Das ist auch das Gesamtergebnis, die Aufenthaltsdauer, wie lange sind sie in der Bibliothek? Und so schaut es unterschiedlich aus. Also in der Hauptbücherei, Ausleihe von Medien, natürlich auch noch sehr dominant, 83%. Und zwar monatlich heißt, ich komme mindestens einmal monatlich in die Hauptbücherei, um Bücher auszuleihen, um Bücher als Lernort zu benutzen und so weiter. Nutzung von Medien vor Ort, auch relativ hoch eigentlich, 37%. Internetnutzung 15%, Lern- und Studienort 28%, Treffpunkt Kommunikation hat 11% und Veranstaltungen 7%. Und da sieht man natürlich, dass sich das wesentlich schon unterscheidet, praktisch zu den Zweigstellen, was natürlich aufgrund der mangelnden Fläche und auch aufgrund der mangelnden Vorortangebote auch nicht den großen Anreiz gibt, einerseits lang in die Bibliothek zu kommen und zu anderen Zwecken es, um auszuleihen, in die Bibliothek zu kommen. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Verweildauer nieder. Wenn Sie schauen, 1 bis 3 Stunden, das ist schon relativ lang, 29% in der Hauptbücherei, länger als 3 Stunden immerhin 6%. Bei den Zweigstellen auch deutlich niederer. Veranstaltungen, ja, bin schon relativ weit fortgeschritten mit der Zeit. Vielleicht noch kurz die Elemente des Bibliotheksportals, die möglich sind. Die Onleihe, weiß nicht, wer von Ihnen schon die Onleihe kennt. Das ist quasi die Möglichkeit, E-Books, Hörbücher, Film, Musik sich auszuleihen, also elektronische Medien sich von einer Homepage auszuleihen. Ich hoffe, wir werden jetzt wirklich in den nächsten Wochen oder Monaten, sagen wir mal, damit auch starten. Wenn Sie es jetzt schon sehen wollen, können Sie sich in Salzburg die Homepage anschauen, der Bibliothek, die hat schon, Graz hat es auch schon. DigiBib ist das Angebot der Datenbanken, die jetzt quasi von Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen werden die Lizenzverhandlungen geführt für die Bibliotheken und das ist auch so ein Package, das ist in die Homepage integriert wird. Wenn Sie sich E-Learning anschauen wollen, schauen Sie zu den Hamburger Bücherhallen, gibt es glaube ich mittlerweile 200 E-Learning-Kurse, die Bibliothekskunden auch kostenlos von zu Hause aus nutzen können. Das wird pauschal praktisch von den Hamburger Bücherhallen bezahlt an die Firma. Ja, Web 2.0-Elemente, neuere Bibliothekskataloge haben Dinge, wo Sie sozusagen auch so Aha-Erlebnisse haben, zum Beispiel eben diese Funktion, Leser, die dieses Buch ausgebohrt haben, haben sich auch diese Bücher oder Medien ausgebohrt, also so eine Amazon-Funktionalität. Manche Bibliothekskataloge, auch fundierte Untersuchungen, haben eigentlich als erstes überhaupt nur mehr so einen Google-Research, also Suchschlitz und nicht mehr die sogenannte Expertensuche mit 100 Abfragemöglichkeiten, aber weil es auch Untersuchungen gibt, dass 90% der Bibliotheksleser eigentlich genau das wollen. Die wollen nicht Schlagwortkatalog, die wollen nicht das, das und das. Am liebsten wollen sie über Stichwort Volltext suchen, den ganzen Bestand absuchen, plus den Rezensionen, die im Bestand drin sind. Dann habe ich schon gesagt eben, wir schauen, dass wir in Präsenz sind, in Facebook, in LibraryThink. Jetzt haben wir auch einen YouTube-Channel seit kurzer Zeit, Newsletter, RSS-Feeds, Podcasts, da sind wir jetzt gerade dabei zu beginnen, Veranstaltungen der Bücherei mitzuschneiden, mit aufzunehmen und in Zukunft auch auf die Homepage zu stellen, wo wir gerade in Kooperationsgespräche sind mit Walter Grond. Ich weiß nicht, ob Sie die Plattform kennen, ReadMeCC. Das ist so eine virtuelle Bibliothek, wo Leute sich gegenseitig Bücher vorstellen und auch so ein virtuelles Regal haben, wo sie ihre Bücher präsentieren. Und der geht jetzt auch in Richtung E-Books und möchte praktisch Autoren, Autorinnen, die noch keinen Verlag finden, auch die Möglichkeit bieten, E-Books über seine Plattform anzubieten. Der Vorteil ist, dass die auch wirklich lektoriert sind. Es gibt ja auch jetzt schon so gratis E-Book-Downloads, aber um 2 Euro, da kann man sich schon vorstellen, was
was diese Bücher sind. Also dort würde ich jetzt das Bibliothekar nicht kaufen, aber wenn der Walter Grund was auf die Homepage stellt, auch da wieder Funktion quasi des Lektorats in dem Fall, würde ich schon kaufen. Wichtig ist uns, oder wichtig ist auch, interessant, auch die Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen haben das so gesehen, wir sind in einer Phase, wo wir sehr viel experimentieren müssen. Wir sind in einer Phase, wo es auch erlaubt sein muss, und das ist besonders blöd jetzt, dass wir jetzt gerade Wirtschaftskrise haben und wahrscheinlich in ein, zwei Jahren auch die Auswirkungen praktisch in den Kommunen, in den österreichischen Kommunen spüren werden. Also wie ich in Nordrhein-Westfalen war, war dort schon völlige Katastrophenstimmung, also dort sind ja schon die Städte reihenweise bankrott. Schauen wir mal, mit welcher Vehemenz das nach Österreich kommen wird. Aber das, was ich sagen wollte, es müsste auch erlaubt sein, quasi unter Anführungszeichen, Geld für Experimente ausgeben, die nicht erfolgreich sind. Ja, ja, und die Bücherei Wien im Internet, und damit schließe ich auch schon, weil die Zeit fortgeschritten ist und weil dieses Thema Eva und Gerald Wöhl wahrscheinlich sehr gut abgedeckt wird. Thema E-Books ist natürlich auch eine ganz interessante Geschichte. Ja, herzlichen Dank.